BAD-Podcast.
Ja, hallo beim BAD-Podcast. Mein Name ist Christian Gies und wir sprechen heute über das Thema demografischer Wandel und was das mit der Gesundheit macht. Dazu muss man wissen, dass ungefähr bis Ende 2030 in vielen Unternehmen die Belegschaft bis zu einem Drittel reduziert ist, in den Ruhestand also geht. Das sind ungefähr 3 Millionen Arbeitnehmer. Und zugleich sind die verfügbaren Nachwuchskräfte sehr stark gesunken. Darüber wollen wir heute mit Professor Karl-Heinz Schwocho von der Hochschule Bremen sprechen. Er ist dort Professor für globales Management. Schön, dass Sie heute da sind.
Gerne.
Ja, Herr Professor Schwocho, Sie haben gesagt, das drängendste Problem aktuell für Unternehmen ist gar nicht die Digitalisierung, die Globalisierung, sondern
der demografische Wandel.
Warum ist das so?
Wir sehen, die Babyboomer scheiden aus dem Arbeitsleben aus. Jahrgang 1964 war der geburtenstärkste Jahrgang. Und das ist dann nichts, was jetzt schleichend passiert, sondern in wenigen Jahren werden wir erleben, dass die Zahl derjenigen, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, doppelt so hoch ist wie die Zahl derjenigen, die potenziell zur Verfügung stehen. Und damit haben wir dann ein wirkliches Problem, das sich jetzt schon in immer mehr Bereichen abzeichnet.
Man hat so ein bisschen das Gefühl als Außenstehender, dass Politik, aber auch die Wirtschaft da so sehenden Augens in eine große Krise reinschlittert. Das ist ja nun mal bekannt, was Sie gerade beschrieben haben. Aber gefühlsmäßig hat man den Eindruck, da tut sich gar nichts, dass man gegen diesen Trend auch positiv entwickelt.
Das ist völlig richtig. Also es ist etwas, was man vor vielen, vielen Jahren schon erkannt hat. Aber die Umsetzung, welche Maßnahmen treffen wir, da ist wirklich in der Vergangenheit der Leidensdruck vielleicht noch nicht groß genug geworden. Wenn wir jetzt aber sehen, dass immer mehr Stellen nicht besetzt werden können, dass immer mehr Unternehmen da wirkliche Probleme haben, und das mag jetzt etwas überlagert sein durch die aktuelle Diskussion, Krise etc., aber das sind Dinge, die schon vor Jahrzehnten abzusehen waren. Und auch im öffentlichen Bereich, da haben wir auch die Situation, 30% scheiden aus bis zum Ende des Jahrzehnts. Und wir merken es an den Schulen, wir merken es bei der öffentlichen Infrastruktur. Da ist ein Handlungsbedarf, der wirklich keinen Aufschub duldet.
Die Bundesregierung hat jetzt vor kurzem ein Strategiepapier veröffentlicht und geht dabei davon aus, dass rund 240.000 Fachkräfte bis 2026 fehlen werden. Gründe dafür, sagt die Bundesregierung, sind natürlich die Digitalisierung, die Demografie und die Dekarbonisierung, also die kohlenstofffreie Wirtschaft, und natürlich auch kurz- und mittelfristige Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Wie sehen Sie das? Können Sie das so bestätigen?
Das stimmt auf jeden Fall. Allerdings haben wir eben das Problem, Deutschland hat keine Tradition, was die Einwanderung von Fachkräften angeht. Und das, was jetzt eben verabschiedet wurde, ist eigentlich zu spät. Es gab vor über 10 Jahren schon das Thema Blue Card. Wenn man dann aber schaut, wie viele Fachkräfte sind über die Blue Card in 10 Jahren nach Deutschland gekommen, dann haben wir eine Zahl, die irgendwo im Bereich 100.000 liegt. Das sind im Grunde Peanuts. Und wir werden das Problem durch Migration im Rahmen der Flüchtlingsbewegung nicht lösen können, denn es braucht qualifizierte Arbeitskräfte und ich kann eben nicht eine Generation warten, um eben dann halt Stellen zu besetzen.
Mehrere 100 Milliarden Euro Wohlstandsverlust drohen der deutschen Gesellschaft laut Experten. Wie können Sie sich das erklären?
Wenn ich jetzt als Unternehmen wirklich die Situation finde, dass steigende Energiekosten, steigende Arbeitskosten, aber keine Arbeitskräfte, dann bleibt mir in vielen Bereichen nur, auf der einen Seite zu schauen, wie kann ich Dinge wirklich ins Ausland verlagern. Auf der anderen Seite muss ich dann eben wirklich sehen, was kann ich noch machen. Und letztendlich werden wir erleben, dass halt die Wirtschaft zum Teil abwandert, zum anderen Teil einfach nicht mehr in der Lage ist, hier zu produzieren.
Jetzt gehen wir mal, Sie haben es so schön gesagt, was kann man noch machen, auf mögliche Lösungswege ein. Ist das eine Thema, was jetzt auch die Bundesregierung in ihrem Strategiepapier gesagt hat, dass junge Leute zum einen natürlich eine Ausbildungsgarantie bekommen müssen, auch Geld für die Ausbildung oder besseres Geld für die Ausbildung bekommen müssen. Ist das schon mal eine Lösung?
Wir müssen im Grunde wirklich auch viele Bereiche neu denken. Über Jahrzehnte, kann man fast sagen, ist im Grunde das System der beruflichen Ausbildung, das duale System, was im Grunde weltweit als Aushängeschild gilt, in Deutschland vernachlässigt worden. Und jetzt haben wir Situationen, wo es im Grunde mehr Studierende im Bereich Theaterwissenschaften als Auszubildende im Fliesenlegerhandwerk gibt. Wir müssen im Grunde die berufliche Ausbildung aufwerten und wir müssen wirklich schauen, wie können wir letztendlich sehr, sehr früh, und das beginnt in der Schule, wie können wir sehr früh anfangen, Qualifizierungspfade zu entwickeln.
Müsste denn Ihrer Meinung nach auch schon in der Schule angesetzt werden? Man kennt das ja, dann macht man mal ein Praktikum in der Schulzeit und hört was über mögliche Berufsausbildungen und das war's dann ja im Grunde genommen aktuell. Müsste da schon wirklich in der Schulzeit angesetzt werden, die Leute früher in die Praxis reinzubekommen?
Auf jeden Fall muss die Verknüpfung stärker werden. Wir sehen's und da kenne ich auch Beispiele, zum Beispiel aus Bremen von Airbus, wo halt auch Airbus Mitarbeiter in die Schulen gehen, um eben dann halt auch Schülerinnen und Schüler für eine technische Ausbildung zu begeistern. Und das sind natürlich Dinge, da muss ich stärker zusammenarbeiten, bloß da gibt es immer noch Berührungsängste. Und das muss ich letztendlich in Angriff nehmen, dass ich wirklich schon in sehr, sehr frühen Jahren diese Begeisterung wecke. Und das ist auch eine kulturelle Sache, weil jeder hat irgendwie, oder viele haben Aversionen, was Mathe etc. angeht. Und ich kann eben auch zeigen, was ich damit machen kann.
Ist denn eine Lösung auf die Zuwanderung von hochqualifizierten Leuten aus dem Ausland zu setzen?
Da haben wir natürlich das Problem, dass Deutschland als Einwanderungsland nicht attraktiv ist. Dass ich letztendlich eben sehe, wir haben ein Hochsteuerland. Ein Problem ist auch die hohe Hürde, was die Anerkennung von Qualifikationen angeht. Und da müssen wir flexibler werden.
Wie kann das geschehen? Was glauben Sie? Wo würden Sie persönlich ansetzen, wenn Sie was zu sagen hätten?
Erste Schritte sind gemacht worden, aber man muss dieses Punktesystem weiterentwickeln. Und wenn jemand wirklich hier als hochqualifizierte Fachkraft kommt, kann es nicht daran scheitern, wie es bislang teilweise der Fall ist, dass ich dann eben auch Sprachkenntnisse der Familie voraussetze und am Ende ein Unternehmen wie SAP dann sagt, dann beschäftigen wir denjenigen besser in Indien als eben in Waldorf.
Nächster möglicher Lösungsweg ist es die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Ist das ein Thema, wo Sie sagen, ja, das könnte vielleicht wirklich helfen, diesen demografischen Wandel ein bisschen zu bremsen? Wobei ich finde persönlich ist es ja sehr zynisch, wenn man den Leuten sagt, so, ihr geht erst mit 70 oder noch länger in Rente.
Ich glaube, da müssen wir wirklich halt eine Flexibilisierung erreichen, dass den Leuten die Möglichkeit gegeben wird, flexibler zu arbeiten, flexibler in den Ruhestand zu gehen und man nicht die Situation hat von 100 auf 0. Und es gibt schon erste Schritte, aber letztendlich ist das eben etwas, wo ich schauen muss, wie kann ich im Grunde halt die Beschäftigungsfähigkeit länger sichern und im Wesentlichen auch Anreize schaffen. Jetzt sind auch Schritte mit der Hinzuverdienstgrenze etc. gemacht worden, dass im Grunde Leute länger arbeiten und das auch mit Spaß machen. Also es gibt viele, die das gerne machen, aber die dann eben auch sagen, ich möchte nicht mehr 100% arbeiten.
Sie haben ja mal in einem Interview gesagt, dass die Schweiz hervorragende Arbeitsbedingungen bietet. Was könnte hier in Deutschland auch gut passen?
Ich glaube, man muss das Ganze wirklich flexibler gestalten und weniger Bürokratie, mehr Flexibilität. Das sind eigentlich wichtige Punkte. Und ein wichtiger Punkt auch ist ja auch die Infrastruktur. Sie haben Probleme, zum Beispiel auch Führungskräfte nach, ich nehme das Beispiel Bremen, zu bekommen, weil das Schulsystem dort nicht gerade den besten Ruf hat. Und dann bleiben eben Leute auch im Ausland und sagen, nee, oder gehen halt nach Bayern, wo dann wiederum das Problem sein kann, dass zum Beispiel die Qualifizierung der Ehefrau nicht anerkannt wird und die dort gar nicht arbeiten kann. Und da muss ich flexibler werden.
Stichwort Qualifizierung, Herr Professor Schwuchow. Inwiefern sind auch die Unternehmen gefragt, noch viel stärker zu qualifizieren?
Das Thema lebenslanges Lernen ist auf jeden Fall ein Thema. Und da muss es eben auch so sein, dass ich nicht stoppe, sondern dass ich wirklich sage, lebenslang. Das geht auch jenseits der 50. Und man sollte sich da auch von Stereotypen lösen, sondern wirklich sagen, wir bieten eigentlich jedem beschäftigten Unternehmen diese Möglichkeiten.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat gesagt, ein weiterer Hebel könnten die Frauen sein. Sprich, durch bessere Kinderbetreuung könnten ungefähr noch weitere 900.000 Stellen besetzt werden. Was sagen Sie dazu? Wo könnte man da ansetzen?
Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir immer die Situation, dass das Schulsystem eigentlich nicht auf berufstätige Eltern ausgerichtet ist. Und hier muss was getan werden, aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass es im Schulsystem überall hakt. Wenn ich jetzt sehe, dass in Berlin bei den Neueinstellungen der Lehrer 60% Seiteneinsteiger sind, ich glaube, das spricht für sich. Wenn ich dann eben zwar gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung verankere, das kann ich machen, aber wie soll das umgesetzt werden? Und solange ich diese Verlässlichkeit nicht habe, da viele Unternehmen steuern dagegen im Bereich der Kindertagesstätten, aber spätestens, wenn es dann in die Grundschule geht, ist das Problem da. Und da muss man wirklich schauen, was können wir machen, um eben auch diese Möglichkeiten der Betreuung zu schaffen, weil das würde halt neue Potenziale uns erschließen.
Ja. Ist ein weiteres Potenzial der Roboter als neuer Freund in der Wirtschaft, dass der weggefallene Stellen dann ersetzt?
Zweifelsohne überall dort, wo es möglich und ökonomisch ist, wird automatisiert. Das ist kein Thema. Aber es gibt eben viele Bereiche, wo halt dann der Mensch nicht zu ersetzen ist.
Verschiedene Generationen in einem Unternehmen, was macht das mit der Unternehmenskultur und mit der Gesundheit auch von den Beschäftigten?
Da ist es natürlich wichtig, dass man halt wirklich schaut, wie kann eine Generation von der anderen lernen? Was sind die Spezifika? Wie können im Grunde auch Alte von Jungen lernen und umgekehrt? Und die Anforderungen sind natürlich sehr unterschiedlich. Die Werte sind unterschiedlich. Aber man sollte sich auch davon lösen, in Stereotypen zu denken. Sondern, wenn Sie jetzt das Gesundheitsmanagement ansprechen, ist es natürlich auch wichtig, dort ein Portfolio anzubieten. Weil jüngere Beschäftigte haben halt das Interesse an dem Fitnessstudio. Bei Älteren ist es vielleicht klassisch der Sportverein. Und da wirklich viele Möglichkeiten zu offerieren, das ist eigentlich das, was Unternehmen machen sollten.
Würden Sie denn generell für die Diversität von Generationen in einem Unternehmen plädieren? Ist das wichtig?
Auf jeden Fall. Und das ist egal, ob Alter, ob Geschlecht, ob Herkunft. Es gibt viele, viele Studien, die deutlich zeigen, wie im Grunde die Innovationskraft, wie die Produktivität steigen, wenn ich eben wirklich diese Vielfalt habe. Und diese Vielfalt muss man nutzen. Und das ist auch das, was Führungskräfte erkennen müssen, dass wenn jeder dann nur schaut, dass er sozusagen seinen Klon einstellt, dann passiert nichts. Ich brauche Leute, die im Grunde dann auch mit anderen Perspektiven rangehen. Und das erreiche ich nur durch Vielfalt in der Belegschaft.
Was würden Sie sagen, die Führungskraft, welche Rolle spielt die da, verschiedene Generationen in einem Team, in einem Unternehmen gut zusammenzuführen, dass sie miteinander harmonieren?
Die entscheidende Rolle liegt wirklich beim direkten Vorgesetzten. Ich kann als Personaler, ich kann als obere Führungskraft Impulse setzen, ich kann unterstützen. In der täglichen Umsetzung ist der direkte Vorgesetzte gefordert und da ist natürlich häufig auch das Problem.
Warum?
Weil das Bewusstsein, wie wichtig die unterste Führungsebene ist, das fehlt in vielen Fällen. Es gibt dann zwar viel in Sachen Leadership etc., bloß das wendet sich häufig dann an mittlere, obere Führungskräfte. Das ist im Grunde die unterste Ebene, die Meisterebene, der Teamleiter das wird häufig verkannt.
Herr Professor Schwuchow, vielen Dank für das Gespräch.
Nichts zu danken, gerne.
Ja, wir haben viele wertvolle Informationen von Professor Schwuchow erhalten, wie man dem demografischen Wandel in unserer Gesellschaft begegnen kann und wie verschiedene Generationen in einem Unternehmen miteinander harmonieren können. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.bad-gmbh.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns auch gerne über unsere Online-Kanäle, über Ihr Feedback. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.